Die Begeisterung, die stelle ich mir vor, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem Jesus-Serie, Jesus ist. Heute ist Palmsonntag, ich weiß nicht, ob ihr es realisiert habt, ob ihr heute Morgen schon eure Palme genommen habt und Jesus zugewedelt habt. Diese Begeisterung, dieses Hosianna, dieses Yeah, Yippie, so stelle ich mir das vor, dass die Leute fasziniert waren, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Das war der Höhepunkt seiner Karriere. Jetzt ihn noch zum König machen und dann ist es super gut, oder? Dann haben wir eine Theokratie, eine Gottesherrschaft und dann wird das Lamm und der Löwe beieinander weiden und die werden sich nicht gegenseitig auffressen und dann wird alles gut werden. So weit sind wir noch nicht. Jesus, leider, es geht die Geschichte ja weiter. Wir erfahren, dass Jesus gefoltert wird, dass er verleumdet wird und so weiter, dass er umgebracht wird. Und wenn wir uns so anschauen, was Jesus hat ja mehrere Aussagen über sich selber gemacht, was er ist. Und zurzeit in St. Gallen hängen ja überall die Plakate. Ich weiß nicht, wer von euch hat heute Morgen schon Jesus ist Plakat gesehen beim Herkommen, beim Vorbeifahren? Ja, schon einige, genau. Das ist super. Ich habe gehört vom Andi, es provoziert. In Winterthur hat schon Reaktionen drauf gegeben. Wo Leute sagen, ja, das kann man doch nicht machen, einfach aushängen, Jesus ist, wir sind noch nicht gläubig, das provoziert uns doch, das kann man doch nicht einfach so machen. Und die andere Seite ist, Leute sind begeistert von Jesus. Wir haben beides, heute in unserer Gesellschaft und damals, Leute jubeln ihm zu in Jerusalem, der König, endlich sind die Prophezeiungen erfüllt. Und auf der anderen Seite die Leute, die sagen, das geht nicht, der Kerl, der muss weg. Ja, so, der bringt ja alle Volksmengen durcheinander. Und so wie wir das jetzt gerade erlebt haben, diese Begeisterung, dass es frisches Brot gibt. Und ich kenne das auch, ja, wenn ich zum Bäcker gehe in Spiecher, dann kaufe ich am liebsten das Bürli-Brot. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mögt. Und es ist so schön knusprig und wenn man dann so auf dem Heimweg ist, dann fängt man schon mal so an und nimmt sich so ein Stück. Kennt ihr vielleicht auch. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens und ich finde, also ich habe das Thema auswählen und habe gedacht, ja, das passt irgendwie zu mir. Also das ist irgendwie ein Thema, da kann ich ganz viel damit anfangen. Auf der einen Seite ist es ein Thema, Jesus Brot des Lebens, das wissen wir doch alle schon, ist doch nichts Neues eigentlich, oder? So als Christen, das ist eine ganz bekannte Aussage. Und gleichwohl möchte ich heute nochmal mit euch drauf hinschauen, nochmal gucken, was hat die Leute damals so fasziniert an Jesus, dass sie ihm nachgefolgt sind, dass sie ihn hören wollten. Wenn wir mal gerade Johannes, das sechste Kapitel aufschlagen, ich habe hier die Gute Nachricht Bibel, da heißt es von Jesus, dass er über den See gefahren ist, von Galiläa. Ich lese einfach mal vor. Jesus fuhr über den See von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie seine Wunder an den Kranken gesehen hatten. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem jüdischen Pessachfest. Jesus blickte auf und sah die Menschenmenge auf sich zukommen. Er wandte sich an Philippus. Wo können wir Brot kaufen, damit all diese Leute zu essen bekommen? Das sagte er, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er selbst wusste schon, was er tun würde. Philippus antwortete, 200 Silberstücke wären nicht genug, um so viel zu kaufen, dass jeder auch nur einen Brocken abbekommt. Andreas, ein anderer Jünger, der Bruder von Simon Petrus, sagte, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon so bei so einer Menschenmenge? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, sagte Jesus. Es gab viel Gras an dem Ort und sie setzten sich. Ungefähr 5000 Männer waren da. Jesus nahm die Brote und sprach das Dankgebet darüber und verteilte sie an die Menge. Und mit den Fischen tat er dasselbe. Und alle hatten reichlich zu essen. Als sie satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt die Brotreste auf, damit nichts verdirbt. Sie taten es und füllten 12 Körbe mit den Resten. So viel war von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben. Als die Leute das Wunder sahen, das Jesus vollbracht hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Jesus merkte, dass sie drauf und dran waren, ihn mit Gewalt zu ihrem König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, ganz für sich allein. Eigentlich wollte Jesus und seine Jünger mal alleine sein. Das Johannesevangelium fängt schon ganz an damit, dass die Leute fragen, wer ist da, der da handelt. Ganz am Anfang erleben wir, wie Johannes der Täufer auftritt und die Menschen fragen, bist du derjenige, der in den Schriften vorhergesagt ist? Bist du der Elia? Bist du der Prophet? Bist du der Messias? Und der Johannes sagt, nein, das ist der Jesus. Und im Lauf des Johannesevangeliums, wenn wir uns das anschauen, immer wieder Menschen fragen, wer ist dieser Jesus, der da plötzlich unter uns auftritt? Mit 30 Jahren, der hat mitten unter uns gelebt, da in Nazareth. Ich kenne seinen Vater, ich kenne seine Mutter. Der hat da geschafft, als Handwerker, hat Möbel gezimmert. Und plötzlich tritt der Mann auf und hat so eine tiefe Weisheit und eine Ausstrahlung, das die Leute fasziniert. Aber auch gleichzeitig so einen brutalen Anspruch, der das religiöse Empfinden des normalen Juden verletzt. Und die Menschen, die einen folgen ihm nach, sind fasziniert von ihm. Und das erleben wir jetzt hier bei diesem Speisungswunder auch. Die Menschen sehen diese, wir wollen da wissen, was hat es mit dem auf sich? Wir wollen wissen, wer dieser Jesus ist. Und heute erleben wir das auch in unserer Gesellschaft. Menschen wissen, es gibt Jesus. Jesus hat wirklich gelebt. Er ist wirklich gestorben. Gut, Muslime sagen, es war ein anderer, der für Jesus gestorben ist. Aber sie glauben auch, dass es Jesus wirklich gegeben hat. Aber was für einen Anspruch hat Jesus an uns heute? War es einfach ein Mensch, ein besonders toller Mensch? Ist es der verheißene Prophet? Ist es Elia? Wer ist dieser Jesus eigentlich, der uns da begegnet? Das wollen sie wissen. Und sie sehen, wie Jesus Wunder tut. Sachen, die man sich absolut nicht erklären kann. Wo wir heute mit unserem naturwissenschaftlichen Verständnis auch die Probleme haben und sagen, wie ist denn das möglich, so ein Speisungswunder? Ja? Also mal jeder von uns, ja, 5 Brote machen doch nicht 5000 Menschen satt. Und dann noch 12 Körbe, oder? Voll. Also das ist irgendwie, das lernt jeder erste Klasse rechnen. Das kann nicht sein. Das funktioniert nicht. Und da, das bringt auch die Leute, die die Bibel auslegen, echt in Bedrängnis. Ja, wie soll man das jetzt damit umgehen? Aber dazu komme ich gleich noch. Also die Leute kommen mit Jesus, sie erleben Heilungen, sie erleben, dass Menschen fasziniert werden, dass Menschen sogar vom Tod auferweckt werden. Und die Menge, die wächst immer mehr zu, nimmt immer mehr zu. Und ja, sie kommen, sie hören Jesus zu, sind fasziniert, sie hängen an seinen Lippen. Und dann ist plötzlich Abend geworden. Es war so spannend mit Jesus, dass man gar nicht gemerkt hat, wie die Zeit vergeht. Ja, das wünsche ich mir auch mal als Lehrer, dass Schüler gar nicht merken, dass die Zeit vergeht in meinem Unterricht. Und dann, ja, ihr wisst alle, wie es ist, es wird Abend. Und jetzt sagen die Jünger, jetzt aber, Jesus, komm, das ist jetzt gut, oder? Eigentlich wollten wir alleine sein, einsam auf dem Berg, wir brauchen auch mal so eine Ruhephase. Wir können nicht ständig im Strubel stehen von den Leuten und dauernd irgendwelche Leute heilen, gucken, wie du das machst und immer diese, wir brauchen auch mal Zeit fürs Gebet, für Gott, wir als Gemeinschaft, als Jüngerkreis miteinander. Und dann sagt Jesus, ja, was sagt er zu ihnen? Wir tun sie nicht wegschicken, ja? Die Jünger sagen, schickt sie doch da in die Gehöfte, in Dörfer, dann können sie sich vielleicht ein bisschen was zu essen kaufen. Jesus hat Mitleid mit den Leuten, sagt, sie wirken für ihn wie Schafe, die keinen Hirten haben, wie Menschen, die nach mehr suchen, die nach einer Antwort suchen in ihrem Leben, die sagen, woran kann ich mich orientieren? Jesus, bist du das, woran ich mich ausrichten kann, wo ich mich orientieren kann? Und sie sollen ihnen zu essen geben, sagt Jesus zuerst mal. Für mich ist das, ich frage mich, warum stellt Jesus da so eine rhetorische Frage, wenn er doch eigentlich schon alles weiß, wie es läuft, oder? Und ich stelle mir den Fischer Philippus da ziemlich handfester Kerl vor, so einer, der wirklich, als Fischer brauchst du in der damaligen Zeit mega viel Kraft, weil wenn dein Netz voll ist, dann musst du ziehen können, dann musst du das aus dem Boot, ins Boot die Fische reinholen können und das Netz auch auswerfen können und die Segel hissen. Also es ist ein gestandener Mann, der mitten im Leben steht, der Fischer Philippus, und der sagt erstmal, naja, selbst wenn wir jetzt für 200 Denare Brot kaufen, dann reicht es trotzdem nicht. Und wenn man mal nachguckt, so was ein Denar damals wert war, dann ist ein Denar ein Tageslohn von einem Taglöhner. Und jemand, der ein bisschen mehr Verantwortung hat, zum Beispiel ein römischer Legionär, ein Oberst bei der Armee, der hat einen Jahreslohn von 225 Denare damals gehabt. Also können wir uns vorstellen, selbst wenn man einen Jahreslohn einsetzen würde, wird man die 5000 Leute nicht satt kriegen. Und ein Brot kostet schon 7 Lepta. Und 128 Lepta sind ein Denar. Und wenn man das Ganze ausrechnet, ja, selbst wenn man 200 Denare hätte, dann könnte man realistisch 3600 Brote kaufen. Aber ja, wo nehmen wir jetzt um die Abendzeit 3600 Brote her? Zumal wir auf dem Berg sind, in einer einsamen Gegend. Und da erleben wir die Jünger, sie möchten gerne eine Lösung finden, pragmatisch. Ja, die Leute haben Hunger, wir können sie doch jetzt nicht da hungern lassen. Da. Es ist, wird auch dunkel, wird vielleicht kalt auch, ungemütlich. Und dann sagt Jesus, jetzt gucken wir doch erstmal, was wir haben. 5 Brote, 2 Fische. Okay. Und in der Situation erleben die Jünger, dass sie eigentlich das Problem nicht lösen können. Aber sie erleben auch, dass Jesus eine Lösung hat. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung für sie. Jesus lässt die Jünger, schickt sie nicht zum Einkaufen. Es gibt Leute, Exegeten, die die Bibel auslegen, die sagen, ja, vielleicht hatten, also es ist sicher, die Jünger hatten eine gemeinsame Kasse und da haben auch Geld eingelegt. Und es könnte sein, dass sie tatsächlich vielleicht sogar 200 Denare beieinander hatten. Ja? Bei 12 Jüngern, wenn jeder ein bisschen was gibt, manche geben eine Spende rein. Vielleicht hätten sie wirklich für 200 Denare etwas kaufen können. Aber Jesus hat eine andere Lösung. Er lässt die Jünger nicht einkaufen oder schickt auch nicht die Leute weg, dass sie sich selber versorgen, sondern er teilt die Leute in Gruppen ein. Und dann bricht er das Brot und segnet das Brot und den Fisch und die Jünger helfen beim Verteilen. Und Markus schreibt, alle werden satt. Alle aßen und alle wurden satt. Auf eurer Rückseite habe ich mal eine Zusammenschau abgedruckt. Wenn man nämlich in der Bibel schaut, dann kommt diese Erzählung von den 5000, die satt werden, genau 4-mal vor. Jedem Evangelisten schien es so wichtig, dass genau diese Erzählung in seinem Evangelium drin zu haben. Und bei dieser Auflistung, also auf der Rückseite seht ihr, wie jeder Evangelist nebeneinander gestellt ist. Also, und da kann man mal vergleichen, was die einzelnen Evangelisten voneinander über diese Speisung der 5000 sagen. Und wenn man das vergleicht, dann hat der eine mehr Details drin als der andere. Aber der andere betont wieder etwas anderes. Aber letztendlich machen alle 4 Evangelisten die Aussage, es waren 5000 Menschen, es waren 5 Brote, 2 Fische und es sind 12 Körbe, die gefüllt werden. Jetzt hätte man ja denken können, wenn das jetzt nur eine symbolische Bedeutung ist, das kann man ja sagen. Also 12 Körbe, kann man sagen, was denkt ihr bei der Zahl 12? Ja, genau, 12 Stämme, ja, Volk Israel, dass Jesus damit betonen will, die Vollständigkeit des Judentums, an den er sich wendet. Also er wendet sich an alle Juden, an alle Stämme. Ja. Und ja, manche Leute sagen auch, ja, diese ganze Speisungserzählung ist vielleicht symbolisch zu verstehen, so nach dem Motto, es gibt da so ein Lied, wenn jeder gibt, was er hat, dann werden alle satt. Ja, so, ja, kennt ihr vielleicht, ja. Das ist eine mögliche Deutung. Aber mit der kommen wir nicht letztendlich an den Punkt, ja, von der gesamten Erzählung. Denn wie ist es möglich, wenn die Leute etwas geben, dass dann noch so viel übrig ist? Ich glaube, also der Text, wenn man den mal genau anschaut, dann möchte es der Text, glaube ich, nicht wiedergeben. Das ist eine Möglichkeit, ja, jeder. Aber im Text steht das überhaupt nicht drin, ja, dass die Menschen geteilt haben, sondern Jesus teilt aus. Ja. Jetzt sind wir natürlich heute als naturwissenschaftliche Menschen gefragt, ja, wie gehen wir denn mit so einer Wundererzählung um oder überhaupt mit Wundererzählungen? Wenn man guckt auf die Verfasser der Evangelien, dann möchten sie uns sagen, es ist tatsächlich so passiert. Woran kann man das festmachen? Es gibt konkrete Ortsbezeichnungen, Mengenangaben, Personen- und Zeitangaben. Ja? Wenn ihr mal schaut, zum Beispiel jetzt gerade hier im Johannesevangelium, heißt es ganz klar, Jesus fuhr an das jenseitige, an das gegenüberliegende Ufer des Sees, Meeres von Tiberias. Habe ich da so eine kleine Karte vorne auf der Vorderseite von eurem Blatt aufkopiert. Da seht ihr Tiberias und Bethsaida. Bethsaida ist gerade auf der gegenüberliegenden Seite von Tiberias. Und der Lukas hat die gleiche Ortsangabe drin, Bethsaida, welches jenseitig gegenüberliegende Ufer von Tiberias am See Genezareth liegt. Auch hier zum Beispiel bei Johannes erlebt man, da werden konkret die Jünger benannt, Philippus, der Andreas. Es wird gesagt, wo, dass sie auf dem Berg waren. Es gibt ganz, also die Evangelisten wollen uns deutlich machen, ja, das ist ein historisches Ereignis, das hat sich tatsächlich so zugetragen. Wenn es nicht so gewesen wäre, also wenn sie irgendwie das symbolisch gemeint hätten, wir wissen, dass Jesus hat ja verschiedene Menschen geheilt, zum Beispiel die Tochter des Jairus, des Synagogenvorstehers. Und man sagt, dass die ungefähr 12 Jahre alt war und dass es ungefähr 29 Jahre nach Christus etwa war, passiert sein muss. Man sagt, der Jesus ist ein bisschen vor unserer Zeitrechnung geboren. Und wenn jetzt die Evangelisten irgendwas Falsches behauptet hätten, im Sinne von, wir erfinden da was, um Jesus größer zu machen, dann hätte es eigentlich genug Zeitzeugen gegeben oder Augenzeugen oder auch, die Bibel wurde ja anfangs auch, also die Texte wurden ja auch mündlich erstmal weitergegeben, die wären ein kritisches Publikum gewesen, die hätten sagen können, du, was du, Lukas, da schreibst, das war doch gar nicht so. Ich weiß doch von meinem Vater, der war damals bei den 5000 dabei und der hat es so erlebt. Ja. Also noch ganz spannend, die Bibel möchte nicht sagen, nimm es nur symbolisch, sondern die Bibel möchte uns eigentlich sagen, du hab ein riesengroßes Vertrauen in Gott, dass er viel mehr Möglichkeiten hat, die Probleme zu lösen, die Herausforderungen zu lösen. Hab du Vertrauen in Gott, in Jesus, für Gott ist alles möglich. Und wenn wir uns vorstellen, angenommen, es wäre doch irgendwie erfunden oder so, die christliche Kirche hätte sich gar nicht daraus entwickeln können. Uns gäbe es heute gar nicht, ja, wenn sich das irgendwie als Lügenerzählungen entpuppt hätte. Wie geht das Ganze weiter? Also die Menschen erleben was Großartiges. Gott, Jesus tut ein Wunder als Gottes Sohn. Und gerade Johannes baut es in seinem Evangelium extrem aus. Ja? Das Brot, Jesus ist das Brot, das lebendige Brot, das Leben schenkt. Wenn wir mal im Johannesevangelium weiterlesen, dann geht es nämlich so weiter, dass die Volksmenge nach der Speisung dann doch irgendwie sich aufgeteilt hat, auseinandergegangen ist, irgendwo übernachtet hat. Und am nächsten Tag heißt es bei Johannes 6,22, dass plötzlich, also Jesus nicht mehr da war an dem gleichen Ort. Sie suchen ihn wieder. Seine Jünger sind mit dem Boot wieder zurückgefahren nach Tiberias. Und Jesus ist nicht mehr da. Und die Leute sind so fasziniert von Jesus, was sie erleben an Wundern und auch das, was er sagt und ausstrahlt, dass sie ihn noch mehr erleben möchten. Und sie fangen an, ihn zu suchen auf der anderen Seite des Sees. Und sie suchen ihn auf. Und dann kommt es eben zu diesem Wort, zu diesem bekannten Wort, worüber ich heute spreche eben, dass Jesus zu ihnen sagt: Amen, ich versichere euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr meine Wunder als Zeichen verstanden habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Und da habe ich gedacht, diese Speisung der 5000, dieses Brot, was die da gegessen haben, das muss irgendwie ganz besonders geschmeckt haben, oder? Wenn Jesus zu ihnen sagt, ja, ihr kommt nur, weil es so gut geschmeckt hat, oder? Und weil ihr das Wunder erlebt habt. Und dann sagt Jesus zu ihnen: Bemüht euch nicht um vergängliche Nahrung, sondern um wirkliche Nahrung. Im Griechischen steht da bei vergänglicher Nahrung, Nahrung, die wieder ausgeschieden wird, die nicht bleibt. Und Jesus sagt: Bemüht euch um wirkliche Nahrung, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Gesandten bestätigt. Da fragten sie ihn: Was müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Die Leute sind berührt in ihrem Herzen. Sie merken, ja, dieser Jesus, der fasziniert, und wir wollen gern mehr davon erleben, mehr davon spüren. Wir wollen diese wirkliche Nahrung erleben in unserem Leben. Wir wollen die gerne zu uns nehmen. Was müssen wir tun? Und dann sagt Jesus zu ihnen: Gott verlangt nur eins von euch. Ihr sollt den anerkennen, den er gesandt hat. Und dann sagt er: Erinnert euch an Mose. Mose, also als eure Vorväter durch die Wüste gezogen sind. Am 23. April feiern die Juden wieder das Pessachfest. Und wir, in unser christliches Abendmahl am kommenden Donnerstag, beruht ja auf dem jüdischen Pessachfest. Und dieses Pessachfest erinnert sich ja an diesen Auszug aus Ägypten und wie die Israeliten von Gott in der kargen Wüste versorgt werden. Und da bekommen sie dieses Manna, wo wir heute nicht genau wissen, was das war. Da fällt was vom Himmel und sie werden ernährt. Also ihr Hunger wird gestillt. Und Jesus knüpft im Johannesevangelium an dieses Manna an, wie Gott damals euch Israeliten mit dem Manna versorgt hat. So versorge ich euch. Nicht nur mit diesem Brot, was sich vermehrt hat bei der Speisung, sondern dass er sagt: Ich bin selber das Brot. Ich bin selber das lebendige Brot, das ewiges Leben schenkt. Und wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Und ich finde das, und wenn man dann sieht im Kontext, dass im Verlauf des Johannesevangeliums dann Jesus das Abendmahl feiert mit seinen Freunden, seinen Jüngern und sagt eben, dass sie sein Blut und sein Leib essen soll. Ich tue das mal gerade lesen. Wer in Johannes 6, 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn am letzten Tag vom Tod erwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt mit mir verbunden und ich mit ihm. Der Vater, von dem das Leben kommt, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Das also ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist etwas ganz anderes als das Brot, das eure Vorfahren in der Wüste Manna gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird ewig leben. Wenn man das zusammen sieht, die Speisung der 5000 mit dem letzten Abendmahl und dem Verständnis, dass Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot. Ich gebe euch Nahrung, die nicht verdaut wird, die ewig, also die unvergänglich ist, die ewiges Leben schenkt. Dann können wir auch die Osterbotschaft besser verstehen von Jesus, der sich selber opfert, unschuldig am Kreuz stirbt für uns, der die Schuld auf sich nimmt und dann an Ostern aufersteht. Das Leben, das unvergängliche Leben symbolisiert und sagt, ich bin der Beweis dafür, das ewige Leben. Schaut mich an und der Thomas sagt, ja, jetzt weiß ich, dass du es bist, jetzt kann ich meine Finger reinlegen in deine Wunden. Ja, du bist wirklich, du hast den Tod besiegt, du bist wirklich das ewige Leben. Was können wir aus dieser Erzählung, aus diesen Bibeltexten mitnehmen? Erstens, Jesus kennt unseren Hunger. Ganz einfach, pragmatisch, Jesus sorgt für uns. Für alle, die ihm vertrauen, die sich auf ihn einlassen. Und Jesus übersteigt unsere Vorstellungskräfte, unsere Möglichkeiten. Bei Gott gibt es unbegrenzte Möglichkeiten und unbegrenzte Lösungen. Jesus ist in Control. Und angesichts unserer manchmal Ohnmacht, die wir empfinden, mir kam auch vorhin dieses Bild, wenn wir 5000 Menschen haben Hunger, wie geht es den Menschen zum Beispiel in den Flüchtlingscamps, ja, die hungernd vor den Grenzen warten, die Helfer, die da stehen und sagen, wie können wir sie satt machen, diese vielen Flüchtlinge, die kommen, an den Grenzen stehen, die zu uns kommen, wie können wir sie satt machen? Sie haben Hunger nach Brot, nach Nahrung, aber sie brauchen nicht nur unser Schweizer Käsefondue, sie brauchen auch Arbeit, sie brauchen aber auch Hoffnung für ihr Leben. Ja? Sie brauchen Orientierung. Und die andere Seite ist, Jesus will eben nicht nur unseren leiblichen Hunger stillen, sondern auch unsere Seele und unseren Geist nähren. Jesus will uns zeigen, was die Berufung unseres Lebens ist. Und im Grunde können wir es doch genauso machen, wie die 5000, die zu Jesus gekommen sind. Jesus suchen, mit ihm gehen, ihn erleben, erfahren und sich auf ihn einlassen. Vielleicht geht es dir heute Morgen so, dass du Hunger hast nach mehr. Dass du weißt, Jesus macht dich, kann dich satt machen, aber etwas, was kein nur ein Füllegefühl macht, sondern etwas, was dich wirklich nährt. Und du spürst, eigentlich möchtest du dich mehr auf Jesus einlassen und gleichzeitig fühlst du dich ohnmächtig und weißt nicht, was du tun, wie du es tun sollst. Dann möchte dich Jesus auffordern, komm zu mir, bring deine Hilflosigkeit, deine Leere, deine Sehnsucht nach Leben, vertrau mir. Vielleicht gibt es Dinge, die dich heute Morgen hindern, sich ganz auf Jesus einzulassen. Und Jesus lädt dich ein und sagt, sag mir, was du nicht verstehst. Sag mir, was dich hindert. Sag mir, was dich blockiert. Und Ich möchte euch und mich genauso einladen, uns darauf einzulassen, auf, dass wir Jesus, dass wir diesen Hunger nach Jesus spüren und dass wir nicht auf diese vergängliche Nahrung achten, sondern auf das ewige Leben, das uns Gott Jesus schenken möchte. Ich möchte gerne euch jetzt noch ein bisschen was erzählen von diesen Plakaten. Also ihr habt jetzt ja wahrgenommen, dass in der St. Gallen etliche Plakate hängen. Und ein Plakat hat die Nicole gestern am Bahnhof fotografiert und ein bisschen undeutlich ist es auch abgedruckt auf eurem Zettel. Und die Kathleen und der Dirk, die sind ja zurzeit auch mit einem Elektromobil Jesus ist unterwegs. Das habt ihr ja letzten Sonntag und bei dem Abendessen, beim Candlelight Dinner schon gesehen. Es wurde da enthüllt. Und Kathleen hat gesagt, also wir haben gestern mal telefoniert, habe zum Dirk gesagt, ja, vielleicht kannst du was von der Jesus ist Aktion erzählen, wie Menschen das aufnehmen, wenn er mit dem Elektromobil da rumfahrt und ins Gespräch kommt. Und dann kam vorhin Kathleen nach vorne, hat gesagt, ja, ich bin jetzt da und ich möchte doch noch was dazu erzählen.
Darf ich hier unten bleiben?
Geht ja, das? Gerne.
Das ist so hell da oben. Also, ich bin leider nur Vertretung, Dirk kann heute leider nicht. Er fährt ja eigentlich die Aktion, aber er hat mir so ein paar Sachen einfach mitgegeben und ich sehe ja auch selber die Plakate. Also ganz lustig, letzten Sonntag stand das Mobil ja noch unten im Bistro und dann sind wir nach Haus gefahren, das war das erste Erlebnis, ich hinterher mit meinem Auto und Dirk mit dem grünen Frosch, sage ich mal, vorneweg. Die Leute sind alle stehen geblieben und haben so geguckt. Das war so lustig. Ich musste so lachen. Matthäa war bei mir im Auto mit drin. Wir haben das beide wahrgenommen. Und das ist einfach eine gute Sache, wirklich Jesus ins Gespräch zu bringen. Und das ist ja auch Sinn und Zweck der Aktion. Jetzt ist es so, dass Dirk halt das Auto hat. Er fährt die Plakate immer mal zwischendurch ab. Er geht ja arbeiten auch natürlich. Aber er macht es wirklich und was er mir mitgegeben hat, so als Resümee, es ist ganz eigenartig. Die positiven Sachen, die werden immer ganz groß auf die Plakate geschrieben. Aber es gibt natürlich auch so, naja, Sachen, wo wir uns drüber ärgern, die sind so ganz klein in die Ecke geschrieben. Das finde ich eigentlich nochmal ganz gut. Wir waren gestern im Rheintal auch unterwegs und ich gucke natürlich als Beifahrer, dann kann ich ja lesen im Vorbeifahren. Da stehen also wirklich gute Sachen und ich finde es einfach auch mutmachend zu sehen, dass so viele Leute mit Jesus unterwegs sind. Das macht uns ja auch Mut. Und es passieren Dirk auch immer wieder lustige Dinge. Also irgendwie scheint da die Elektrik am Türschloss nicht zu funktionieren. Ewig klemmt das. Und dann war, letzten Mittwoch ist das gewesen, dann rief er mich an, war im Stephanshorn an einem Plakat und das Auto ging nicht mehr auf. Aber vielleicht sollte das so sein, dann ist er da in die, was ist das, Sterngarage, Zielgarage, keine Ahnung. Und da hat ihm jemand geholfen. Und das gibt natürlich auch wieder Gespräche, weil das Auto, klar, das polarisiert.
Genau. Gut. Ja. Vielen Dank, Kathleen. Ich möchte euch einfach einladen, über Jesus ins Gespräch zu kommen, jetzt auch heute Morgen noch ein paar Minuten. Schaut euch doch mal das Plakat an, was jetzt hier in der Unterführung am St. Galler Bahnhof hängt. Ich finde, das zeigt sehr deutlich, wie Menschen heute Jesus wahrnehmen. Ja, also wenn man ganz genau guckt, dann steht da in der Mitte Scheiße, ja, oder rechts oben steht Jesus ist und ist gar nicht gut kopiert, ist tot, hat einer hingeschrieben. Also Menschen reiben sich an diesem Jesus, wie damals auch zur Zeit der Speisung der 5000. Und mein Gedanke war jetzt, ob ihr einfach mal schauen wollt, was ihr da entziffern könnt von dem Plakat und darüber ins Gespräch kommen könnt. Eine Möglichkeit wäre zu sagen, was nährt mich? Was nährt mein Leben, aber auch in Bezug auf diese Plakataktion, ja, was ist da denn hingeschrieben, was hätte ich hingeschrieben, was würde ich denn den Leuten entgegnen, was die da hingeschrieben haben, was spricht mich denn von den Aussprüchen an. Und Monika würde dann mit dem Lobpreislied das dann noch beenden.